Ich lese aus Matthäus 11, die Verse 1 bis 6. Als Jesus seinen 12 Jüngern diese Anweisungen gegeben und seine Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten Galiläas zu lehren und Gottes gute Botschaft zu verkünden. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt.
Guten Morgen. Wir machen weiter in unserer Predigtserie Mein Leben und. Heute geht es um mein Leben und meine Zweifel. Mein Leben und meine Zweifel. Für mich ist es immer ganz besonders aufschlussreich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die mich nicht kennen und gerade dabei sind, mich kennenzulernen. Und wenn ich mich dann in diesem Gespräch als Pastor oute. Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. Und es war irgendwie schon alles dabei von Überraschung und Interesse bis hin zu Mitleid oder Besorgnis. Manchmal Respekt, manchmal auch so Kommentare wie, na dann fällt's dir ja wahrscheinlich ganz von alleine leicht zu glauben und dann hast du ja wahrscheinlich gar keine Zweifel mehr, so viel wie du weißt. Ganz ehrlich, ich glaube, ich brauche weder Mitleid, weil ich bin gerne Christ und ich bin gerne ein Nachfolger von Jesus, weil ich an vielen Stellen gesucht habe und an keiner Stelle jemanden gefunden habe, der zum Beispiel im Bereich Gerechtigkeit so fair ist, wie Gott das ist, der mich so ehrlich mit meiner Schuld konfrontiert und gleichzeitig mich so sehr liebt, dass er diese Schuld von mir wegnimmt. Habe ich an keiner anderen Stelle gefunden. Von daher bin ich da sehr gerne. Und ganz realistisch gehören Zweifel aber auch zu mir und meinem Glaubensleben wie das Nutella morgens beim Frühstück. Nicht jeden Morgen, aber ziemlich regelmäßig. Und wir waren in den Herbstferien auf Korsika und ich habe dort in einer Ferienanlage jeden Morgen in einem Gottesdienst gepredigt. Der wurde dort für Urlaubsgäste angeboten und jeden Tag habe ich das gemacht, was ich fast am allerliebsten mache, nämlich predigen. Jeden Tag habe ich mich mit der guten Nachricht, mit dem Evangelium auseinandergesetzt. Jeden Tag kamen Leute und haben gesagt, boah, das war treffend, da habe ich gemerkt, Gott hat zu mir gesprochen, das hat zu meiner Situation gepasst. Am Freitagabend hatten wir gemeinsam einen Anbetungsabend und am Samstagmorgen haben mich die Zweifel getroffen wie ein Hammerschlag. Nach all dem, was ich jeden Tag weitergegeben habe und all dem Feedback, habe ich am Samstagmorgen mir überlegt, kann man das überhaupt so sagen? Ist das alles so richtig mit allem, was ich über mich weiß und mit allem, was ich nicht weiß? Und dann bin ich erstmal an den Strand gegangen und bin eine Runde gejoggt und habe eine Runde geheult. Mit Zweifeln ist es so ähnlich wie mit Sorgen, über die wir vor 3 Wochen gesprochen haben. Sie tauchen plötzlich auf. Und wenn sie da sind, hat man das Gefühl, also ich zumindest, das ist der total unpassende Moment. Und dann musste ich im Laufe der Woche hier schmunzeln und als mir aufgefallen ist, dass wir schon vor Wochen festgelegt haben, dass ich heute über Zweifel predigen soll, wie gut Gott mir persönliche Erfahrungen mit Zweifel in der letzten Woche nochmal geschenkt hat. Ich zweifle an mir selbst, ich zweifle an meinem Verstand, ich verzweifle über bestimmten Fragestellungen oder Problemen. Ich zweifle an dem, was ich tue. Bin ich ein guter Gemeindegründer? können wir es wirklich schaffen, dass mittendrin zu einer Kirche wird, wo Menschen im Glauben wachsen und ermutigt werden und gestärkt werden? Wie soll das funktionieren? Vielleicht bezweifelst du grundsätzlich die Existenz Gottes? Oder du zweifelst im Moment gerade an der Existenz Gottes, weil deine Umstände viele Fragen aufwerfen? Manchmal zweifle ich daran, dass Gott wirklich gut, groß, 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 treu ist und mir immer und 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 immer wieder meine gleichen Sachen vergeben muss. Das Wort Zweifeln beschreibt laut Definition einen gefühlsmäßigen Zustand der Unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen. Zweifeln beschreiben den gefühlsmäßigen Zustand zwischen mehreren möglichen Annahmen. Und dieser Zustand löst immer wieder dann Verunsicherung aus. Und im Laufe der Woche war ich so dankbar für diesen Text, den Nathan uns gerade vorgelesen hat, weil ich gemerkt habe, Gott gibt es wirklich. Er ist real und sein Wort spricht und er hat mich angesprochen. Wir haben gerade von Johannes dem Täufer gehört, eigentlich einem echten Glaubenshelden. Jesus hat über diesen Johannes gesagt, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gab es keinen größeren als Johannes den Täufer. Und er meinte nicht seine Höhe, sondern seine Größe im Glauben, sein Vertrauen. Und dieser Johannes zweifelt. Der erste wichtige Satz, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist: Glaubende bleiben Zweifelnde. Glaubende bleiben Zweifelnde. Falls du noch nie von Johannes gehört hast oder ihn gerade nicht so richtig einordnen kannst, Johannes war für Jesus wie eine Vorband für den Top Act. Er hat auf ihn hin Support. Er hat auf ihn hin gedeutet. Er war ungefähr ein halbes Jahr älter als Jesus, im Gegensatz zu Maria, der Mutter von Jesus, die schwanger war plötzlich, ohne jemals Sex gehabt zu haben, waren die Eltern von Johannes, Zacharias und Elisabeth, haben jahrzehntelang versucht, Kinder zu bekommen. Und es hat nicht funktioniert, bis Gott eingegriffen hat. Johannes war also ein absolutes Wunschkind mit einem ganz besonderen Auftrag. Und schon seine Eltern wussten, seine Lebensaufgabe war es, auf Jesus, den Messias, hinzuweisen. Wenn man die Beschreibung in der Bibel von Johannes liest, muss das ein ziemlich komischer Kauz gewesen sein. Wie der ausgesehen hat in der Wüste und hat Insekten gegessen und hatte Fell umgebunden. Also irgendwie ein sehr besonderer Mensch. Aber demütig und gläubig. Er hat immer gesagt, nicht ich bin es, sondern Jesus ist es. Nicht ich bin es, auf den ihr wartet, sondern das ist der Messias. Das ist der Retter der Welt. Er ist der, der uns versprochen worden ist. Das war seine Lebensaufgabe. Und er hat es mit seinem Glauben so ernst genommen, dass er es gewagt hat, König Herodes zu sagen, Herodes, es ist nicht in Ordnung, dass du deinem Bruder, deine Schwägerin ausgespannt hast und mit ihr geschlafen hast. Und daraufhin landet er im Knast. Und wegen dieser Sache wird er geköpft. Das war auch Teil seiner Lebensaufgabe. Also Johannes ist mit Jesus aufgewachsen, hat ihn gut gekannt, hat ihn erlebt und war zutiefst davon überzeugt, dieser Jesus ist wirklich der Messias, wirklich der Retter der Welt, der angekündigt ist, der, auf den die Juden warten. Er wusste das so gut wie niemand sonst zu seiner Zeit. Ein Jahr lang hat er das gepredigt. 2 Jahre hat er dafür im Knast gesessen, um dafür enthauptet zu werden. Und während er im Knast sitzt, während dieser Zeit im Gefängnis, findet das statt, was wir gerade gehört haben in dem Text. Johannes hört davon, wie Jesus wirkt und was er macht und was alles passiert. Blinde können wieder sehen, Lahme können wieder laufen, Aussätzige werden gesund und wieder rein. Sogar Tote werden auferweckt, Armen verkündigt er das Evangelium. Jesus bringt wirklich Veränderung in das Leben von Menschen. Und Johannes kriegt das einfach nicht mit seiner Vorstellung von einem Messias zusammen. Wieso macht Jesus andere gesund und holt mich nicht hier raus? Wie passt das zusammen? Er ist von Jesus überzeugt, Er glaubt an ihn, er hat andere zum Glauben an Jesus geführt und jetzt sitzt er im Knast und wartet auf seine Hinrichtung und Jesus tut nichts. Und er zweifelt. Und er ist verunsichert. Ich glaube, sowohl in der Frage von Johannes als auch in der Antwort von Jesus stecken ganz, ganz viele hilfreiche Gedanken auch für uns und unsere Zweifel. Und da möchte ich gerne mal hingucken. Johannes ist trotz allem, was er mit Jesus erlebt hat und trotz allem, was er selbst über Jesus gepredigt hat, so verunsichert, dass er zwei seiner Jünger, zu denen er scheinbar Kontakt haben durfte, eventuell weil er eine Wache geschmiert hat oder weil die Wache ihm wohlgesonnen war und er durfte Kontakt haben, und er schickt zwei seiner Jünger zu Jesus und lässt fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Bist du der Messias wirklich? Wie kann das sein? Warum kommt jemand so ins Straucheln und warum stellt jemand das in Frage, was vorher für ihn so klar und wovon er so überzeugt war? Ich glaube, weil er etwas erlebt und weil er das erlebt, was viele Menschen in ihrem Leben irgendwann erleben, völlig unabhängig davon, ob wir glauben oder nicht oder wie viel wir glauben und wie wenig, unser Leben verläuft manchmal anders, als wir uns das vorgestellt haben. Und das bringt Spannung. Er war selbst ein Star, Menschenmassen sind ihm hinterhergelaufen und zu allen hat er gesagt, Jesus ist der, dem ihr folgen müsst. Er wird euch helfen und jetzt, wo er Hilfe braucht, kommt keine Hilfe. Das ist eine ganz klassische und eine ganz aktuelle Krisenfrage. Warum läuft mein Leben so, obwohl ich von Jesus überzeugt bin? Oder warum passieren guten Menschen schlimme oder schlechte Sachen? Wie passt das mit den Aussagen und den Ansprüchen eines guten Gottes zusammen? Und es kommen Zweifel. Und das ist anstößig. Johannes findet das, was Jesus sagt und das, was er tut, anstößig. Er ärgert sich darüber. Wie komme ich darauf? Sonst müsste Jesus nicht in seinem letzten Satz sagen, glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wer sich nicht über mich ärgert. Anstoß nehmen kann man nur an jemandem, der etwas Anstößiges sagt oder tut. Und Jesus sagt hier, ich weiß, dass das, was ich sage und dass das, was ich tue, anstößig ist. Menschen stoßen sich daran. Menschen ärgern sich darüber. Menschen ringen damit und Menschen fangen an zu zweifeln. Und Jesus sagt, es ist gut, wenn ihr euch damit auseinandersetzt und nicht dabei stehen bleibt, euch darüber zu ärgern, sondern weiterkommt. Ich vermute, es hat in Europa noch nie so viele Johannisse gegeben wie im Moment. Menschen, die sich über Jesus und seine Aussagen und über Jesus und seine Ansprüche ärgern und sich fragen, wie kann es sein, dass ein guter Gott so viele schlechte Dinge in der Welt zulässt? Wieso sollte ich an einen Gott glauben, der so anstößige Ansprüche stellt? Und viele hören dann auf, sich weiter damit zu beschäftigen. Und Johannes formuliert hier eine Frage, die allen Menschen irgendwann in ihrem Leben auf der Zunge liegt. Und er geht damit direkt zu Jesus. Und das war sein Vorteil. Johannes hat diese Frage so direkt, wie er konnte, aus dem Knast direkt an Jesus gestellt. Und er sagt, Jesus, wie können wir sicher sein, dass du wirklich der bist, der du behauptest? Glaubende sind Zweifelnde und ich würde an dieser Stelle gerne mal sagen, willkommen hier, wenn du zweifelst. Mittendrin will eine Kirche sein, wo Zweifler willkommen sind. Weil wir wissen oder ich weiß und die meisten wissen, wie schwer es manchmal ist zu glauben. Kirche ist eine Versammlung von Zweiflern. Von Zweiflern, die hoffentlich nicht in ihren Zweifeln stecken bleiben wollen, sondern weiterkommen wollen. Und dafür gibt es die Gemeinschaft, weil nicht jeder von uns an der gleichen Stelle ist. Sobald wir den Eindruck vermitteln, hier ist die Versammlung derer, die alle Antworten haben, möchte ich aufhören, hier als Pastor zu arbeiten. Dann haben wir was falsch gemacht. Schaut euch mal die Antwort von Jesus an. Er sagt nicht, boah, Johannes, das müsstest du aber jetzt echt wissen. Bei allem, was du schon erlebt hast. Jesus antwortet Johannes nicht mit Ja und auch nicht mit Nein. Er nimmt ihn mit in einen gedanklichen Prozess und sagt den Jüngern, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Es geht um Worte und Taten von Jesus. Glaube ist immer die Mischung aus Wissen und Erfahrung. Nie nur Wissen und nie nur Erfahrung, sondern eine gesunde Mischung von beidem. Wir Menschen ticken normalerweise so und wir Deutschen ganz besonders, dass wir erst von etwas überzeugt sein müssen, bevor wir uns darauf einlassen. Ich will erst wissen, was in dem Vertrag steht und ob das, wie das ist, auch so in Ordnung ist, bevor ich ihn unterschreibe. Und mit diesem Denken gehen wir auch in die Beziehung zu Gott. Was hast du zu bieten für meine Probleme? Wenn mir das angemessen erscheint, dann akzeptiere ich dich vielleicht als Gott. Überzeuge mich davon, dass du Gott bist, indem du mir das und das zeigst und da. Ich würde ja gerne glauben, wenn... Als Jesus gekreuzigt wurde, hingen zwei Männer neben ihm, rechts und links einer. Und der eine Mann neben ihm hat genauso argumentiert. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann zeig uns das und hol uns hier raus. Vor der Kreuzigung haben Menschen Jesus die Augen verbunden und ihn geschlagen und haben gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, sag uns, wer es war. Es ist immer die gleiche Logik dahinter. Überzeuge mich davon, dass du Gott bist, indem du meine Probleme löst, indem du meine Fragen beantwortest, indem du mir Erfolg gibst, indem du meine Situation veränderst, indem du... Ich würde dir ja vertrauen, wenn ich meine Ansicht zum Thema Ehe, zum Thema Sex, zum Thema Geld, zum Thema was auch immer nicht ändern muss. Dann würde ich ja. Das ist aber eine ganz andere Frage, beziehungsweise das ist gar keine Frage, sondern das ist eine Anforderung. Und das ist ein Anspruch, mit dem wir zu Gott kommen. Um zu glauben, ob du wirklich der bist, muss ich wissen, wohin die Reise geht, damit ich mich auf diese Reise einlasse. Und so tickt Gott nicht. Johannes fragt ganz anders. Er sagt nicht, ich glaube wieder, dass du der bist, wenn du mich hier rausholst. Er sagt einfach nur, bist du der? Hilf mir nochmal zu verstehen, was das heißt. Und er lebt diese Verunsicherung durch die verschiedenen Möglichkeiten. Wenn du nicht der bist, dann muss ich dringend zusehen, dass ich hier aus diesem Knast rauskomme, weil hier bin ich nicht glücklich. Wenn du aber der bist, der Messias, dann kann ich meine Situation so, wie sie ist, akzeptieren, weil ich kann akzeptieren, in diesen Umständen zu sein, weil niemand und nichts in dieser Welt mir so viel wegnehmen kannst, wie du mir geben willst. Wenn du der Messias bist, dann ist alles, was du entscheidest, gut und richtig. An Jesus entscheidet sich, wie wir uns selbst, wie wir unsere Situation und wie wir unser Leben beurteilen. An Jesus entscheidet sich das. Wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes, der Messias, der Retter ist, ändert sich damit für uns alles. Wenn nicht, dann ist es auch egal, dann kann er uns sowieso nicht helfen. Wenn Jesus recht hat, können wir uns selbst nur verstehen, wenn wir Jesus verstehen. Wenn Jesus recht hat mit dem, was er sagt, dann können wir unsere Situation nur richtig einordnen, wenn wir Jesus richtig einordnen. Und die Frage von Johannes ist sehr interessant gestellt. Er fragt nämlich, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Er weiß, wir werden nicht aufhören zu suchen, bis wir den wahren Messias gefunden haben. Entweder Jesus ist nicht der Messias, dann müssen wir weiter warten. Oder Jesus ist der Messias, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen ihn an oder wir lehnen ihn ab und machen etwas anderes zu unserem Retter und zu unserem Messias. Wenn wir es nicht zu Jesus sagen, werden wir zu irgendjemandem sonst oder irgendetwas sonst sagen, du bist das Beste, was mir je passiert ist, es tut so gut, wie du mich liebst. Wenn es nicht Jesus ist, der uns unseren Wert und unsere Daseinsberechtigung gibt, dann werden wir unseren Wert und unsere Daseinsberechtigung in unserem Job oder in unserem Partner oder in unserer Familie oder in unserem Geld oder in einem Traum, den wir verwirklichen, in den Kindern, in der Karriere suchen. Wir werden irgendetwas anderes zu unserem Jesus und Retter machen. Etwas, was definitiv nicht so gut vergeben kann wie er. Etwas, was definitiv nicht so groß ist wie er. Und auch nicht so treu wie er. Etwas, was nicht so liebt wie er. Und etwas, was nicht so gerecht mit uns umgeht wie Jesus, der Messias. Lass uns nochmal die Antwort von Jesus anschauen hier. Ohne Vorwurf gibt er Johannes genau die Antwort, die er braucht. Und ich glaube, wir brauchen sie aus. Er sagt, wir brauchen sie auch. Jesus sagt zu den Jüngern, geht zu Johannes und berichtet ihm davon, was ihr hört und was ihr seht. Johannes, welches Bild von einem Messias hast du im Kopf? Johannes, welches Bild von einem Befreier hast du im Kopf? Mittendrin, welches Bild von einem Gott habt ihr im Kopf? Sagt Jesus, kann es sein, dass ich nicht dem entspreche, wie ich deiner Meinung nach auszusehen habe? Kann es sein, dass ich nicht dem Bild entspreche, wie ich deiner Meinung nach zu handeln habe? Ob ich der Messias bin, erkennst du daran, wenn du hörst, was ich sage und beobachtest, was ich tue und wie das zusammenpasst. Ich glaube, dass Jesus die Perspektive von Johannes verändern will und in diesen Prozess nimmt er ihn mit. Die Juden haben einen Messias erwartet, der mit Macht auftaucht, um die Unterdrückung zu beenden und für Ordnung zu sorgen. Und plötzlich taucht da einer auf, der behauptet, der versprochene Messias zu sein, und er umgibt sich mit Kranken und Schwachen und Armen und Sozialhilfeempfängern und Bedürftigen und Blinden und Tauben und Toten. Und Johannes sagt, bist du der, auf den wir warten? Ich habe vor ein paar Jahren das Wandern lieben gelernt. Und vielleicht hilft uns das, den Punkt mit der Perspektive ein bisschen zu verstehen. Wenn wir am Fuß von einem Berg stehen und sehen dort oben das Gipfelkreuz, dann sieht das von hier aus, als würde das schon anstrengend, aber kontinuierlich nach oben gehen. Sobald wir die Perspektive ändern, sehen wir, hier geht's hoch. Oh, dieses Tal und diese Schwachheit hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und dann geht's wieder hoch und dann kommt ihr, oh, das habe ich ja von hier vorne gar nicht gesehen. Und so ist der Weg zum Kreuz, durch Schwachheit und durch Täler und nicht kontinuierlich nach oben. Und Jesus sagt, der Messias, wie er in der Bibel beschrieben wird, kommt nicht als Richter, sondern er kommt als Retter. Und er zitiert hier Stellen aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja, der genau beschrieben hat, wie der Messias aussehen soll. Er wird kommen, zu den Schwachen, zu den Verzagten, Blinde werden sehen, Taube werden wieder hören, Lahme werden springen, Trauernde werden getröstet werden. Der Messias kommt zu den Armen und Schwachen, sein Weg zum Kreuz geht durch Schwachheit. Und das erkennt man nur aus der richtigen Perspektive. Jesus geht selbst durch Schwachheit und Verletzlichkeit. Er umgibt sich mit Schwachen und Verletzten. Er hat Zugang zu den Schwachen und Verletzten, zu denen, die wissen, ich brauche Hilfe. Er hat Zugang zu denen, die sagen, ich bin angewiesen auf Hilfe. Es ist der Auftrag des Messias, Kranke zu heilen. Es ist der Auftrag des Messias, mit Schwachen zu leben und Tote aufzuerwecken, Zerbrochene zu heilen, Menschen zu lieben und sich mit diesen Menschen zu umgeben. Und Jesus ist angezogen von diesen Menschen und diese Menschen fühlen sich angezogen von Jesus. Jesus umgibt sich mit Menschen, die sich ihrer Schwachheit bewusst sind, um sie durch seine eigene Schwachheit zu retten. Ganz anders als der erwartete Messias. Oder ganz anders als der Messias, den die Menschen erwartet hatten. Und Jesus fragt Johannes, was siehst du? Genau das, was im Alten Testament gesagt wurde und was du weißt, was du gehört hast. Und du siehst es jetzt und an der Übereinstimmung zwischen dem, was du gehört hast und dem, was du siehst, findest du die Antwort, ob ich der bin, der ich behaupte. Jesus als Retter ist da. Und Jesus als Richter wird kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus sagt, glücklich zu preisen, gesegnet sind die, die nicht daran Anstoß nehmen, nicht hängen bleiben in dem Zweifeln, in dem Ärger, in den Fragen. Anstoß nehmen kann man nur an jemandem, der etwas Anstößiges sagt. Und Jesus weiß, meine Aussagen und meine Ansprüche sind anstößig. Menschen werden sich daran reiben, sie werden sich darüber ärgern, sie werden damit ringen, sich daran stoßen und zweifeln. Und wenn das bei dir noch nie der Fall war, dann hast du dich vielleicht noch nicht mit dem Messias, wie er in der Bibel beschrieben wird, richtig auseinandergesetzt. Ich stoße mich an vielen Sachen da. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus, nicht eine von vielen. Ich bin der einzige Weg zu Gott. Das ist anstößig. Also dieser Anspruch. Wer sich ernsthaft damit auseinandersetzt, wird merken, es gibt keine Alternative. Und wer diesen Weg geht mit Jesus durch die eigene Schwachheit zum Kreuz, der ist glücklich zu preisen und gesegnet. Johannes, mittendrin. Zweifelnde, Skeptiker. Wenn wir behaupten, wenn ich Gott wäre, dann gäbe es keine Ungerechtigkeit, keine Krankheit, keine Katastrophen, dann basteln wir uns einen Gott nach unseren eigenen Vorstellungen und sagen, Gott, ich weiß es besser. Das hat schon bei Bruce Allmächtig nicht geklappt. Aber kann der Gott, den wir uns vorstellen, wirklich die Welt retten? Ein Jesus, der nicht anstößig ist, ist wertlos. Ein Jesus, der nicht anstößig ist, ist wertlos. Ein Jesus, der nicht anstößig ist, liebt uns nicht so sehr, dass er sogar für uns stirbt. Es gab vor einigen Jahren eine Werbung der Marke Du darfst. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Jesus ist nicht, du darfst. Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen für die Menschen, die so sind, wie sie sind. Und seine Gnade und seine Liebe ist da für Menschen, die so sind, wie sie sind. Aber sie sind da für Menschen, die nicht so bleiben wollen, wie sie sind. Weil sie in der Auseinandersetzung mit Jesus über sich selbst etwas erfahren haben, was ihnen zeigt, boah, da muss ich weiterkommen. Und mit Jesus kann ich weiterkommen. Die Ansprüche von Jesus und die Notwendigkeit des Kreuzes sind anstößig. Entweder war er verrückt oder er ist viel, 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 viel größer, als Johannes gedacht hat und als wir oft denken. Seine Ansprüche und seine Aussagen lassen uns neben ihm so klein aussehen. Und natürlich reiben wir uns daran, weil wir das nicht wollen. Aber wenn er wirklich der Messias ist, kann er geben und nehmen, was er will, ohne dabei einen Fehler zu machen. Und er sagt, entweder du vertraust mir, ich bin der Bestimmer, ich bin der Herr oder du tust es nicht, aber dazwischen gibt es nicht. Es gibt kein Unentschieden. Und das ist so unerwartet deutlich an dieser Stelle. Und dann sagt er, gesegnet und glücklich zu preisen sind die, die sich damit auseinandersetzen und nicht im Groll und im Ärger und in der Ablehnung hängen bleiben. Der zweite Grund, und das ist das Letzte, was ich sagen möchte, ist, zu allen Zeiten haben Menschen Anstoß an dem Kreuz genommen, an der Kreuzigung. Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber was wusste Johannes schon von der Kreuzigung? Er hat doch vor der Kreuzigung gelebt und die Kreuzigung gar nicht mehr miterlebt. Vom ersten Moment an, als Jesus geboren wurde, gab es zwei Reaktionen auf ihn. Als er geboren wurde, wollten die Ersten ihn umbringen und die anderen sind gekommen, um ihn anzubeten und ihm Geschenke zu bringen. Und das hat sich durch das ganze Leben von Jesus durchgezogen, bis heute. Die einen wollen ihn umbringen und die anderen wollen ihn anbeten. Und dazwischen gibt's nichts. Johannes kannte also sehr wohl die Richtung, in der das Leben von Jesus unterwegs war. Die Schwachheit, die Verletzlichkeit. Ich finde es ziemlich unbefriedigend, dass wir nicht so ganz genau wissen, wie Johannes auf die Antwort reagiert hat. Wir wissen nur, in allem, was später berichtet wird, er hat am Glauben festgehalten und ist für seinen Glauben gestorben, geköpft worden. Aber vielleicht ist es auch Absicht von Gott, weil er uns sagen will, viel wichtiger als dass ihr wisst, was mit Johannes passiert ist, ist die Frage, was passiert mit euch? Wie reagierst du? Ich möchte euch gestehen, ich habe so lange so klein von meiner Sünde gedacht und von meinem eigenen Zustand in meinem Leben. Und die Info darüber, dass Jesus für mich gestorben ist, die fand ich nett. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, ob das so notwendig war. Und je mehr ich mich mit ihm beschäftige und je mehr ich mich mit mir beschäftige, je ehrlicher ich mich anschaue, desto mehr merke ich, wie nötig ich seine Vergebung habe. Und desto größer und wertvoller und begeisternder wird das Opfer, was er gebracht hat. Das Kreuz, das Anstößige, ist das, was mir Hilfe bringt, Rettung bringt. Sein Sieg am Kreuz in all seiner Schwachheit. Dieser Jesus ist wirklich der Messias. Dieser Gott ist wirklich Realität. Dieser Gott spricht wirklich und ist erfahrbar. Nicht nur intellektuell oder emotional, oder er ist ganz real. Und es ist auch heute noch möglich, eine persönliche Begegnung mit Gott zu haben. Das hat nicht aufgehört, einfach nur, weil er jetzt nicht mehr hier lebt. Und ich möchte euch herausfordern, erzählt euch davon. Und von alleine erzählen wir eh nicht so gerne, also die nächste Herausforderung, fragt euch danach. Welche Erfahrungen mit Gott machst du? Er macht gesund, körperlich und geistlich. Er hat die Macht, Blinde wirklich zu heilen und sehend zu machen und geistlich Blinden die Augen zu öffnen, um ihn zu erkennen. Wir alle sind lahm und er kann Lahme gesund machen und geistlich Lahmen helfen, ihm nachzulaufen und nachzufolgen. Er hat die Macht, tauben Menschen ihr Gehör wiederzugeben und geistlich tauben Menschen zu helfen, ihn zu hören und sein Wort zu verstehen. Und es gibt immer diese beiden Dimensionen, das Körperliche, die Macht, er ist der Schöpfer und er kann heilen, und die geistliche Dimension. Kann es sein, dass wir vieles davon in unserem Leben nicht erleben, weil wir Jesus abgerundet haben an einigen Stellen? Und weil wir manche der anstößigen Sachen entfernt haben, weil er uns dann besser zu handeln scheint? Wenn wir dem Messias seine Anstößigkeit nehmen, nehmen wir uns die Glaubenserfahrungen. Wenn wir Jesus, dem Messias, seine Anstößigkeit nehmen, nehmen wir uns unsere Glaubenserfahrungen. Der Messias ist anders, als wir denken. Und um das herauszufinden, wie er ist, hör auf zu spekulieren und dir deine eigenen Bilder zu machen. Lies die Bibel, besuch eine Kleingruppe, hör auf das, was er sagt, sprich direkt mit ihm und sprich mit anderen Menschen über ihn. Dafür gibt es Kirche. Dafür gibt es mittendrin. Und dafür gibt es Zusammenkünfte von Zweiflern, um weiterzukommen und zum Schluss zu hören, gesegnet bist du, glücklich zu preisen bist du, weil du nicht stecken geblieben bist. Johannes ist eine geniale Ermutigung für uns, für Skeptiker, obwohl er eigentlich kein richtiger Skeptiker war, und auch für uns Gläubige, für die, die versuchen, Jesus zu folgen, weil er geglaubt hat und dann gezweifelt hat, als sein Leben anders verlaufen ist, als er das dachte. Und er dann an die Anstößigkeit denkt und Jesus ihn daran erinnert. Sie ist ein wichtiger Teil des Messias. Es spricht für seine Glaubwürdigkeit. Und er sagt, beschäftige dich mit mir und fang an zu staunen und erlebe etwas, was du nur mit mir erleben kannst. Das ist eine Einladung für uns Zweifler. Amen.